Der Leibschneider der Zwerge, vierter Teil. Was war zu tun? Der arme Schneider musste sich in Geduld fügen und den Zwergen folgen, die vorangingen und ihm winkten, nachzukommen. Wie ungeheuer erschienen ihm jetzt die Tannenbäume, zu deren Spitzen er kaum hinaufsehen konnte. Das niedere Wacholder- und Distelgebüsch, das er gestern noch mit dem Fuß zertreten, ragte ihm jetzt hoch über den Kopf. Und Käfer und Spinnen, die der ankommende Morgen erweckt und die lustig ihren Geschäften nachliefen, erschienen ihm jetzt groß und fürchterlich. Nach einiger Zeit gelangte er mit den Hurlemännern an einen hohen Fels, so hoch, wie er früher nie einen gesehen, und hier standen sie still vor einer versteinerten Wendeltreppe, wie er sie sonst mit anderen Muscheln aus den Felsen herausgehauen hatte. Und jetzt kam sie ihm ungeheuer groß vor. Einer der Zwerge nahm ein goldenes Horn hervor und stieß hinein, worauf sich die Wendeltreppe langsam herumdrehte und eine Öffnung zeigte, zu welcher die Gesellschaft hinein und langsam aufwärts stieg. Die nie gesehene ungeheure Pracht, die sich jetzt vor den Blicken Philipps entwickelte, ließ ihn für einen Augenblick sein Leid vergessen. Von der Treppe kamen sie in eine große Vorhalle, aus den schönsten, glänzendsten Steinen zusammengesetzt und von Säulen getragen, die aus rosenrotem und weißem Kristall bestanden. Von hier kamen sie in große Säle, von denen einer prächtiger geschmückt war als der andere. Doch war in all den Zimmern und Gängen keine Menschenseele zu sehen. Dass aber hier noch vor wenigen Stunden Leute gewesen waren, sah man an den goldenen und silbernen Geschirren, die hier und da unordentlich auf den Tischen herumstanden, sowie an den Kronleuchtern, die mit halb herabgebrannten Lichtern besteckt waren. Es war gerade, als seien in diesen Gemächern große Feste und Gastmähler gefeiert worden. Und auch Musik hatte nicht gefehlt, denn in einem der größten Säle standen auf dem Orchester noch die verschiedenartigsten Instrumente. Die Zwerge gingen durch diese geschmückte Hallen stumm und traurig, und Philipp folgte ihnen mit größter Verwunderung. Jetzt hatten sie die Säle hinter sich und befanden sich vor einer Menge vielfach verschlungener Gänge, wo sich die sechs Hurlemänner die Hand reichten und ein jeder in einen besonderen Gang hineintrat. Der eine winkte Philipp, ihm zu folgen, und beide traten in einen gewölbten Korridor, von dessen Ende ihnen eine sanfte, leise Musik entgegentönte. Es war wie einzelne Klänge, die der Wind den Saiten entlockte. Es war wie die Klage von Äolsharfen. In diesem Korridor befand sich Tür an Tür, und fast am Ende desselben öffnete der Zwerg ein Pförtchen, hieß den Schneider eintreten und schloss hinter ihm zu. Philipp, dem von all dem Wunderbaren, was ihm heute vorgekommen, der Kopf wie verwirrt war, wagte anfänglich nicht, sich umzusehen, aus Furcht, etwas Neuem, Unheimlichem zu begegnen. Doch dem war nicht so. Als er endlich sein kleines Zimmer untersuchte, fand er, dass es freilich nur in Stein gehauen, aber weit zierlicher und geschmackvoller eingerichtet war als seine Schlafstube bei Meister Kaspar. Nur kam ihm die Bettlade sonderbar vor, die aus einer großen, versteinerten Muschel bestand. Doch da Kissen und Decke in demselben überaus weich und fein waren, so zog er sich in Gottes Namen aus und legte sich hinein. Anfänglich drückte ihn der Gedanke an Rosa schwer, wie er ihr so nah und doch so fern sei. Doch ließ die Musik, die immerfort in den Gängen ertönte, keinen trüben Gedanken aufkommen. Vielmehr verwandelten sich alle schweren Träume und Seufzer in lustige, fröhliche Gesichter, die ihn umtanzten, und so schlief er ein. Wie lange er so mochte geschlafen haben, wußte er nicht. Wie ihm deuchte, nach mehreren Stunden fühlte er sich am Ärmel gezupft. Sein Führer von gestern Abend stand vor ihm, und er mahnte ihn, aufzustehen und ihm zu folgen. Der arme Schneider, dem jetzt wieder seine ganze Verwandlung und alles, was ihm passiert, schwer aufs Herz fiel, stand seufzend auf und folgte dem Zwerg in den Gang hinaus, wo man jetzt die sanften Klänge nicht mehr hörte, wohl aber eine andere, rauschende, lustige Musik, die von den prächtigen Sälen herzukommen schien, durch welche sie gestern gewandelt. Am Ende des Korridors traten die fünf anderen Hurlemänner wieder zu ihnen, und alle gingen schweigend durch seitwärts gelegene, glänzend erleuchtete Hallen fort. Die sechs Zwerge senkten stumm und traurig die Blicke zu Boden. Philipp aber konnte es nicht unterlassen, seine Augen überall herumzuschicken. Und da sah er denn, wie sich hie und da ein Türlein öffnete, ein Zwerg oder eine Zwergin heraustrat, auf das Prächtigste angetan, mit schönen gestickten Kleidern, die aber alle beim Anblick der traurigen Gesellschaft schnell wieder verschwanden. Jetzt kamen sie von einer anderen Seite her wieder in die große Halle mit den kristallenen weißen und roten Pfeilen. Der eine stieß wieder ins Horn, die Wendeltreppe drehte sich, und wie sie langsam auf ihr hinabstiegen, wurde die rauschende Musik und der laute Jubel in der Zwergenburg immer schwächer und schwächer und hörte endlich ganz auf, als sie wieder in den Wald hinaustraten unter die Tannenbäume. Da war es wieder Nacht wie gestern. Nur wollte es Philipp bedünken, dass es heute weit kälter sei. Doch machten die Zwerge gleich ein Feuer an, bei dessen hellen Schein sich der Schneider seine Finger erwärmen konnte. Auch sah er jetzt, dass der Zwerg, der ihn aus dem Bette geholt, seinen Ranzen über die Schulter gehängt hatte, den er jetzt neben ihn hinlegte. Die Gesellschaft setzte sich um das Feuer und war stumm wie gestern. Auch Philipp, der an die glühende Nadel und die Ohrfeige dachte, wagte nicht, den Mund zu öffnen. Doch bald ergriff ihn die Langeweile, und er öffnete seinen Ranzen, nahm Nadel und Zwirn heraus und machte den Zwergen durch Mienen verständlich, ob vielleicht noch einer von ihnen geflickt sein wolle, worauf fünf von ihnen freudig in die Höhe sprangen und sich zu ihm drängten. Er fasste den einen am Ärmel, untersuchte ihm die Jacke, wo er dann fand, dass dieser eben einen solchen Riss an der Seite hatte, wie der gestrige auf dem Rücken. Er brachte den kleinen Kerl also in die gehörige Lage und nähte unverdrossen darauf los. Doch da er heute ebenso kleine Hände hatte wie die Zwerge, so ging es mit der Arbeit langsamer als gestern. Und wenn er sich auch in Acht nahm, damit das Zugenähte nicht wieder aufspränge, so wurde er doch erst fertig, nachdem sich der Himmel im Osten rötete und die Sonne langsam aufzusteigen begann. Nachdem der Zwerg, der heute geflickt worden war, eine Zeit lang ebenso lustig im Grase herumgesprungen wie der gestrige, zog auch er einen Goldgulden aus der Tasche und gab ihn dem Schneider. Jetzt gingen sie wie gestern zur Zwergenburg zurück, stiegen die Wendeltreppe hinauf, kamen durch die wieder leer gewordenen Säle, und Philipp legte sich in seine Muschel und schlief bei dem Klange der Harfentöne wieder ein. Henning Fieser las dieses Märchen aus der Sammlung des Friedrich Wilhelm Hackländer.